Dann möchte ich Ihnen allen eine gesegnete und fröhliche Weihnachtszeit wünschen und möchte Sie grüßen mit dem Wort: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Wir wollen miteinander singen: Kommt und lasst uns Christum ehren, 29, die Verse 1 bis 5. Herr Jesus Christus, du schenkst uns diese Tage der Stille und der Freude über deiner Geburt. Aber hilf uns jetzt, dass dies nicht ein äußeres Feiern bleibt, sondern dass jeder von uns, ganz gleich mit was er bedrückt und beschwert ist, Teil hat an deiner großen Siegesfreude. Du kommst in diese Welt, um den Tod zu besiegen, um die Angst zu überwinden und um dem Teufel die Macht wegzunehmen. Und dann lass es geschehen, dass jeder von uns jetzt auch mit dir überwindet, Teil hat an deinem großen, wunderbaren Sieg. Wir wollen dir danken, dass du aus deiner Höhe zu uns herunterkommst, in unsere Armut und Niedrigkeit. Und das alles mit uns teilst, damit wir in dein ewiges Reich versetzt werden. Jetzt lass es geschehen, dass jeder von uns deine ausgestreckte Hand ergreift und Teil hat an allen deinen Gaben, die du uns schenkst. Und nun wollen wir, jeder für sich, dir in der Stille das bringen, was uns bewegt. Du, Herr, bist nahe denen, die zerbrochenes Herzens sind, und hilfst denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Amen. Wir hören jetzt die Flöten. Wir lesen jetzt die Weihnachtsgeschichte nach dem Johannesevangelium, Johannes 1, den ausgelegten Bibeln, Seite 97 im Neuen Testament. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch das Wort gemacht, und ohne das Wort ist nichts gemacht. Für alles, was geworden ist, war in ihm das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat's nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam als Zeuge, um für das Licht Zeugnis abzulegen, damit alle durch ihn zum Glauben kommen sollten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeuge sein für das Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die nicht aus dem Blut und nicht durch den Trieb des Fleisches oder den Willen des Mannes, sondern durch Gott geboren sind. Wir lesen gleich noch weiter, aber wir hören jetzt eine Arie. Thank you. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, die vom Vater kommt, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird der kommen, der mehr ist als ich, denn er ist vor mir gewesen, und von seinem Reichtum haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn, der Gott ist und der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn uns verkündigt. Wir hören die Flöten. Freut euch, ihr Christen alle. Wir singen vom Lied 25, die Verse 1 bis 3. Wir singen es ohne das Halleluja. Solche Lieder sind ja alle in großer Not entstanden. Und man kann wahrscheinlich das Weihnachtsevangelium nur verstehen, wenn man auch das begreift. Christus wehret allem Leide. Manchmal mag der Eindruck entstehen, in solchen Feiertagen werde man schier mit geistlicher Kost überfüttert. Dabei brauchen wir oft sehr lange, bis wir die ganze Tiefe und Weite der Weihnachtsbotschaft auch verstehen und auch ausschöpfen können. Morgen, zweiten Weihnachtsfeiertag, ist es ja seit alter Tradition so, dass man dort daran denkt, wie das Kommen Jesu eine Front aufreißt. Seit alters her der Gedenktag an die, die um Jesu willen gelitten haben, an die Märtyrer. Wir werden morgen Offenbarung 7 hier miteinander haben als Predigtext. Ich will heute mit Ihnen Kolosser 1 lesen. Kolosser 1, Vers 13 bis 20, Seite 211 in den ausgelegten Bibeln. Kolosser 1, 13 bis 20. Jesus hat uns von der Macht der Finsternis errettet und uns in das Reich seines lieben Sohnes versetzt, durch den wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles zu versöhnen mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Herr, gib uns jetzt diesen weiten Rundblick des Glaubens. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, man ist ja Überraschungen gewohnt, wenn man die Weihnachtsgeschichte liest. Aber mir ist immer etwas vom Überraschendsten, wie diese Hirten dastehen und das eben geborene Baby bewundern. Vielleicht kommt es davon her, dass ich selber ein Mann bin, aber mir ist das schon ein Stückchen ungewöhnlich, dass Männer, gestandene, harte Männer dastehen und in so ein niedliches Kindergesicht sehen. Dass Männer einen neuen Autotyp bewundern, das mag noch angehen, oder dem rollenden Fußball nachsehen, aber einem kleinen Baby ins Gesicht sehen. Es war sicher für diese Hirten nicht leichter als für uns. Manchmal kann man bei uns den Satz hören, wenn wir damals nur gelebt hätten, als Jesus sichtbar auf der Welt war, das wäre viel schwieriger zum Glauben gewesen. Warum soll ausgerechnet dieses Baby Retter sein? Wir haben ja das Zeugnis der Apostel. Wir haben eine Kirchengeschichte, wo es uns vielfach bezeugt wurde und wir die Spuren Gottes und das, was Jesus gewirkt hat, nachprüfen können. Aber wir können mitfühlen, wie das war, wenn die Hirten bloß dieses Kind sehen und dann glauben. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nicht weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Dazu braucht es den Glauben, dass man begreift, in Jesus, ja wirklich in diesem Jesus, ist uns ein ganz großes Heil widerfahren. Und da kann uns am besten helfen der Apostel Paulus. Er hat sich ja lange gerieben an diesem Evangelium. Es hat in ihm den ganzen Widerstand hervorgerufen. Es war in ihm sogar ein Abscheu, dass er gesagt hat, ich kann das Wort nicht mehr hören, wenn sie vom Messias Jesus reden. Und er hat die Christen gejagt und gesucht. Dann ist das mit ihm passiert, was man das Damaskus-Erlebnis nennt. Und das bestand ja letztlich nur in einem, dass er begriffen hat, Jesus ist wirklich der lebendige Herr und König. Das ist der Schlüsselpunkt des Glaubens. Und von dieser Stunde ab kann er nicht genug davon reden, was ihm in seinem Leben Jesus bedeutet. Ich sehe mit großer Sorge heute in der evangelischen Christenheit, dass man das mit Naserümpfen und mit Geniertheit sagt, dass wir allein in Jesus gerettet werden. Ich will mich nicht schämen und ich will das heute am Weihnachtsfest wieder ganz sagen. Mir geht's nicht um Kirchenorganisationen und irgendwelche wichtigen Sätze. Mir geht's darum, dass wir Jesus erkennen. Im Leben und im Sterben. Und dass wir alles auf diesen einen Punkt immer wieder zurückführen. Es geht uns um ihn, um Jesus. Lassen wir die später reden. Ja, das ist so, dass ihr genau den Punkt getroffen habt, um den es uns geht. Dass Jesus der Messias Christus ist. Ich will ihn immer besser erkennen, sagt Paulus. Und die Energie seiner Auferstehungskraft. Ich will meine ganze Kraft in meinem Leben nur darauf richten, immer mehr von ihm zu verstehen und zu begreifen. Jetzt müssen Sie mir's nachsehen, dass ich heute 6 Punkte habe, aber aus der Fülle des Paulus ist das immer noch ein Verlust aus diesem reichen Text. Das erste, was er nennt, die Finsternis ist total besiegt. Wenn Sie manchmal jetzt in diesen Weihnachtstagen ein wenig sich umhören, was da so als Christfestbotschaft auch aus christlichem Munde gesagt wird, da kriegt man manchmal eine Wehmut ins Herz und denkt, das Wichtigste und das Kräftigste ist vergessen. Da wird davon geredet, wie man im Geiste Jesu diese Welt umgestalten soll und wie die Christen ihre ganze Kraft dran setzen sollen, in dieser Welt Gutes zu wirken. Ja, da können wir wohl mit. Das wollen wir alle. Es ist nur so eine Harmlosigkeit. Wer einmal begonnen hat, diesem großen Werk sich zu widmen, der stößt ja schon bei sich selbst an die Grenzen seiner Macht. Mir tut das immer wieder weh und gibt einen Stich ins Herz, wenn man Weihnachtsbotschaft verkündigt. Ohne über das große Leid der Welt zu reden, dass das Böse uns alle gefangen hält. Das singt doch jetzt jeder, aber hat man das bloß auf den Lippen? Welt ging verloren. Unsere humanistischen Ansätze, unsere noch so edlen Absichten, die scheitern doch. Es gibt in dieser Welt wahrscheinlich gar niemand, der nicht das Gute will, aber wir können es nicht. Und dann stoßen wir doch dauernd an die Unmöglichkeiten und kommen nicht weiter. Und es wäre ja so schlimm, wenn wir uns jetzt nur ein bisschen aufputschen mit Stimmungen und dann wieder sagen, wir müssen was tun, wir müssen was wirken und in ein paar Tagen ist alles wieder verebbt und wir sind wieder im alten Trott drin. Jesus ist doch kein Papierengel, der uns ein paar schlichte Worte macht. Sondern da steht da, dass er dem Teufel die Macht aus den Händen genommen hat, dass er dem Teufel seine Herrschaft wegnimmt. Das ist nicht sichtbar, das erleben nur die Glaubenden, die nun in der Spur Jesu, im Namen Jesu hineingehen in die Welt. Er hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis. Und das Wort, das hier für Obrigkeit steht, meint doch den Machtbereich, wo der Teufel wirken kann. Nun wissen Christen das viel zu gut von sich selbst und leiden daran, dass ja immer wieder der Teufel bei uns selbst noch Macht hat und wirken kann. Aber da dürfen Sie heute am Weihnachtstag dieses Evangelium, als eine befreiende Botschaft hören, dass ihnen heute Jesus Sieg gibt. Sieg. Sieg über die dunklen Dinge, über die Versuchungen. Sieg, dass sie heraustreten können aus ganz verkorksten Verhältnissen. Neues anfangen dürfen im Namen Jesu. Dort, wo zerbrochene Familien sind, wo Spannungen sind zwischen Eheleuten, wo Streit und Hass herrscht, im Namen Jesu darf ich hineingehen. Und jetzt wollte ich mit Ihnen gerade die ganzen Evangelien durchgehen, wie Jesus hineinging in die finstersten Örter und dort seine Siegesmacht aufgerichtet hat, wo Gebundene waren. Und da sprach sein lösendes Wort, das werden Sie erfahren, wie Jesus an die Gräber hintrat, wie er am Ostermorgen den Tod überwunden hat. Er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Bei dem Adventslied auf ihr Reichsgenossen habe ich immer noch Schwierigkeiten, weil ich im Dritten Reich geboren bin. Und ich habe das nie begriffen, dass das ja das Reich Jesu ist. Dieses Königreich, zu dem wir gehören wollen, wo die Siegesmacht Jesu wirkt, da sind wir hineinversetzt. Darum sollen wir Reichsgedanken haben. Wir sollen Bürger seines Reiches sein, für die Ziele seines Reiches brennen, auch wenn wir in dieser Welt leben. Wissen um die große Kraft seiner Macht und wie seine Ordnungen sind. Und mit diesen sollen wir leben und sollen auf die Zukunft seines Reiches ausgerichtet sein. Teilhaber seines Reiches. Es gibt überhaupt keine Dunkelheit. Gar keine Sünde, wo uns Jesus nicht den Sieg schenken will. Ich brauche nur in seinem Namen ihm folgen. Mit ihm leben. Er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Ich darf heraustreten heute aus den dunklen Bindungen, dort wo er in seiner ganzen Energiekraft wirkt. Das Zweite, er gibt uns Klarheit über Gott. Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Paulus hat ja seine Briefe ganz konkret in die Lage der Gemeinde von Kolossä, zum Beispiel diesen Brief, hingerichtet. Und da ist immer wieder gut, wenn wir uns kurz überlegen, was war denn damals der Punkt, dass Paulus das erwähnt? Wir können ja viel von Jesus erwähnen. Warum gerade dies? Damals gab es eine Fülle von Religionen. Wir können uns heute in der aufbrechenden neuen religiösen Welt etwas davon vorstellen, wie das war. Wie man versuchte, in der Tiefe des Denkens zu Gott vorzudringen, wie die ganze Welt der Gefühle aufgeputscht wurde, wie man meinte, im Übersinnlichen und Übernatürlichen Gott zu finden. Und das war eine Strömung, die bis hinein in die Gemeinde ging. Und immer wieder haben die Leute gesagt, müssen wir nicht auch das vibrierend in unserer Seele fühlen, die Tiefe Gottes? Müssen wir das nicht darstellen, die Augen schließen und dann jetzt Gott fühlen? Und Paulus sagt, ihr könnt nie näher an Gott herankommen als in Jesus. Da ist das Ebenbild Gottes. Und ich möchte es Ihnen so sagen, damit sie niemand mehr verführen kann und so tut, als ob es eine höhere Frömmigkeit gibt und eine tiefere Gotteserkenntnis, als wenn sie neben Jesus stehen und die Hand nur ausstrecken. In Jesus ist alles vollkommen da in der ganzen Fülle. Und wenn Ihnen einer erzählt, Sie müssten noch fromme Übungen machen und sich kasteien und fasten, dann dürfen Sie tun, aber Sie kommen damit nicht Gott näher, sondern in Jesus kommen Sie ihm nur nahe. Dort ist das Ebenbild Gottes ganz da für uns, das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir haben eine Sehnsucht, mehr von Gott zu kriegen und in unser Leben hereinzuziehen. Es geht uns wie den Jüngern, die damals zu Jesus sagten, zeige uns den Vater. Lass uns doch etwas sehen von der Wirklichkeit Gottes. Das hat damals Jesus seinen Jüngern verweigert und hat gesagt, warum sagst du denn, zeige uns den Vater? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dann dieses Wort, steht Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In Jesus ist uns ganze Klarheit über Gott gegeben. Da kann ich seine Liebe fassen, seine Vergebung, sein Erbarmen. Da ist kein Spruch mehr. Das Dritte, auf ihn geht alles Bestehende zurück. Paulus sagt in diesem Wort hier im Kolosserbrief ganz tiefe Aussagen. Die sind wichtig, weil Christen ja gerne die Welt, die sie umgibt, etwas bedrohend empfinden. Damals in Kolosse sprach man viel von den Dämonen, von den dunklen Mächten. Und Paulus sagt, selbst die uns oft so dunkel gegenüberstehenden Gewalten leben nur von der Geduld Gottes. Und das kann Jesus, der der Bestand aller Dinge ist, sofort umsetzen und umlegen. Das heißt, die haben gar keine Bedeutung mehr oder gar keinen Einfluss mehr auf uns, wenn Jesus ihnen die Kraft entzieht. Wir fragen immer wieder, warum lässt er sie dann so lange wüten? In dieser auslaufenden Weltzeit gibt er ihnen noch Macht. Aber sie können die Gemeinde gar nie letztlich antasten und auch nicht gefährden. Alles, was besteht, ist in ihm. Was im Himmel oder auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Jetzt verstehen Sie, warum die Christen einen Mut bekamen, obwohl sie ganz kleine Scharen waren, damals dem römischen Kaiser in seiner unheimlichen Macht zu trotzen. Warum sie so kompromisslos ihren Glauben lebten. Sie wussten doch, dass dieses Römerreich nur begrenzt ist und zeitlich. Solange es Gott lässt, obwohl sie dann ins Martyrium gezogen sind, es besteht alles in Jesus. Er hat die Kraft gegeben für diese Dinge und wenn wir in Verbindung sind mit ihm, dann kann uns das alles nicht anfechten. Aber diese Christen hatten auch ein Ja zur Welt. Sie haben diese Welt nicht gemieden und sich nicht zurückgezogen, sondern sie sind in diese Welt hineingegangen. Ich darf Ja sagen, auch zur Freude, die wir an Weihnachten erfahren. Wir dürfen das genießen, auch das süße Gebäck und eine gute Mittagsmahlzeit. Es besteht in ihm, es sind die Gaben, die wir aus seiner Hand empfangen. Die Menschen, die uns grüßen und die uns begegnen. Auch die Kunst, an der wir uns erfreuen. Wir dürfen unsere Vernunft gebrauchen, es besteht alles in ihm. Wir wollen unsere Vernunft nur hineinnehmen in den Gehorsam unter Jesus. So sagt es einmal Paulus. Wir wollen alles auf Jesus hin benützen, vor ihm prüfen und uns daran freuen. Wir brauchen diese Welt nicht zu fürchten und Christen brauchen auch nicht Angst haben vor der Welt. Und sie wird auch nie abgewertet, aber wir wollen sie von Jesus hernehmen und uns daran freuen. Und darum eröffnet uns gerade das Weihnachtsfest den Zugang zu dieser Welt. Das Vierte, Jesus ist mit seiner Gemeinde verbunden. Er ist das Haupt des Leibes. Ich mache das so gern, wenn ich irgendwo im Ausland bin und ein kurzes Wort an die Gemeinden richten soll, dann erzähle ich ihnen die Geschichte, die ich Ihnen auch schon mal erzählt habe, dass, wenn man über die Grenze geht, der Zöllner sich nicht interessiert für meinen schönen Bauch oder meine schönen Füße, sondern bloß für meinen Kopf. Er kontrolliert meinen Pass, ob das Gesicht stimmt. Wenn der in Salzburg an der Autobahn sitzt, der Zöllner, dann kontrolliert er an den Pässen und das Gesicht, ob das übereinstimmt. Und daran mache ich immer deutlich, dass es bei der Gemeinde der Christen genauso ist. Wir sollten gar nicht auf viel Nebensächlichkeiten schauen, sondern ob's Haupt stimmt. Das Haupt unserer Gemeinde, auch der Ludwig Hofacker Gemeinde, kann nur Jesus Christus sein. Und an dieser Stelle sind wir eins mit ganz anderen Gruppen und wir fragen immer wieder, ob Jesus in der Mitte steht. Der Mittelpunkt ist das Haupt, auf den alles zuläuft. Es gibt ja heute viele Bemühungen, diese auseinanderstrebenden christlichen Strömungen noch einmal zu einen. Und da wird viel von Spaltung gesprochen. Ach, das ist ein dummes Gerede. Wo Menschen sind, gibt es immer verschiedene Meinungen und Ansichten und Gruppierungen, auch innerhalb der Organisationen. Eine wahre Einheit kann nur in Jesus bestehen, im Haupt. Da können wir verschiedene Konfessionen sein, wenn wir in Jesus eins sind. Da wollen wir uns aber kritisch darauf prüfen. Und wir können in der gleichen Kirche leben, in der gleichen Kirchengemeinde nicht eins sein, weil uns das Haupt nicht verbindet, weil Jesus Christus nicht ist die Mitte. Und das ist jetzt so eine fröhliche Sache, dass wir hingehen können zu ganz anderen Gruppen und Gemeinden. Und auf einmal das erleben, wir sind Schwestern und Brüder in Jesus. In dieser innersten Verbundenheit in seinem Wort. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Das geht so weit hinaus über die ganze Welt hin. Und wir erleben dies nun heute am Weihnachtstag, besonders verbunden zu sein mit so vielen, die Jesus lieb haben, die ihm dienen wollen. Das fünfte, er ist der Todesüberwinder. Das hat Paulus immer hinzugefügt. Ich habe es Ihnen schon mal gesagt, dass die Christen Bedenken hatten, in den ersten Jahrhunderten das Geburtsfest Jesu zu feiern, in der Sorge, Jesus könnte verniedlicht werden. Und wir sollten immer, wenn wir davon reden, auch in den Weihnachtstagen hingehen an die Gräber unserer Lieben und dann wissen, nicht da sind sie, sondern beim Herrn. Er hat diesen grausigen Tod zerbrochen und gibt uns eine lebendige und gewisse Hoffnung. Es ist eine grausame Sache um das Sterben. Es ist keine Erlösung. Aber die, die bei Jesus sind, werden den Tod nicht schmecken in seiner Grausamkeit, sondern werden durchgehen zum Leben. Und der Tod kann seine Beute nicht halten. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Da müsste man heute gerade ein Osterlied singen, um zu wissen, was uns an Weihnachten geschenkt ist. Und noch das Letzte, das Sechste. In ihm ist die ganze Fülle Gottes unter uns. In Kolosse haben sie immer wieder gesucht nach neuen Erfahrungen mit Gott. Und sie waren offen, um immer wieder neue Erlebnisse zu haben, und haben das gesucht, um immer mehr von Gott zu erkennen. Das ist schön. Wir sind ja auch immer auf der Suche in unserem kargen Leben. Wenn man mitten im Alltag drin steht, in den großen Anfechtungen, dann sehnt man sich, mit der ganzen Gottesfülle erfüllt zu sein. Wenn man durch Zweifel geht und durch Glaubensnöte. Herr, gib mir mehr von deiner Fülle. Berühre mich. Aber Paulus sagt es hier noch einmal. In Jesus ist die ganze Fülle da. Geh mit ihm, lass ihn Herr deines Lebens sein. Blicke auf zu ihm, dem Anfänger und Vollender deines Glaubens. Dann hast du alles. Es gibt keine anderen Strahlen des Lichtes, die dich bereichern könnten. Ich will Sie noch einmal einfach aufrufen, unserer Zeit sehr kritisch zu sein. Ist das nicht scheußlich, dass unter uns wieder ungestraft unter Christen Sätze umgehen? Wir müssten uns auch bereichern lassen durch andere Lichtstrahlen, die durch andere Religionen zu uns kommen. Welches Licht kann uns noch bereichern, wenn wir im Lichte Jesu stehen? Und seien Sie ganz klar in Ihrer Aussage. Und sagen Sie das allen, wir wollen kein anderes Licht mehr haben. Wir brauchen keins mehr. Wir waren ja in diesen Tagen auch sehr bewegt über dem Heimgang unserer Frau Kammer. Wir haben sie ja am Vorabend des Heiligen Abends beerdigt. Und sie hat uns dies immer wieder, auch durch ihr schweres Leiden, so klar und so deutlich gesagt. Seit dem Jahre 1971, wo damals das Kind Markus beerdigt wurde, und dann 1974, wo sie wusste, dass sie unheilbar krank ist durch auch den schweren Unfall, mit dem Sohne Christoph hindurch, haben wir als Gemeinde das erleben dürfen und wir wurden gewürdigt, mit das zu tragen. Wie einer merkt, dass uns Gott nicht unsere Wünsche erfüllt und uns die Krankheiten wegnimmt, wie wir es gerne hätten, aber dass er uns die Fülle gibt in Jesus. Und sie hat in einem Bericht, und ich hoffe doch, dass wir ihn auch noch auf der Kassette einmal vervielfältigen dürfen, wo sie über all die Prüfungen ihres Lebens vor einigen Monaten noch erzählt hat, gesagt, Jesus Christus ist nicht in die Welt gekommen, um das Leid zu erklären, sondern um es bis zum Rand mit seiner Gegenwart zu füllen. Auch ein leidvolles Leben. Aber dann ist das nicht mehr das Thema. Dann geht man hindurch und jetzt gehen Sie hin zu den Leidenden und sagen Sie denen, dass Jesus ist da, Christus wehret allem Leide, allem Leide. Und wir gehen dann auch selbst durch schwere Stunden hindurch und wissen doch, dass die Fülle, die er gibt, größer ist. Überraschend doch, anders als wir denken. Und ich will noch einmal auch das von dem Bericht von Frau Kammer lesen als ein Zeugnis, dass wir es noch einmal konkret fassen können. Sie schreibt auf diese schweren Jahre dann auch mit den vielen Operationen, 17 Operationen beim Kind nach diesem schweren Brandunfall. In der ganzen Zeit waren wir oft mit unseren Kräften am Ende, zumal sich der Krebsbefund bei mir laufend verschlechterte. Köstlich war, dass Gott uns immer wieder die Spuren seines Wirkens zeigte und uns wissen ließ, dass er die Hand über uns hält. Und das machte immer wieder getrost. Zeiten der Niedergeschlagenheiten blieben nicht aus. Aber der lebendige Gott hat uns aus jeder vermeintlich hoffnungslosen Lage herausgeführt. Nicht ein einziges Mal auf die gleiche Weise wie vorher. Es ist köstlich zu erfahren, wie fantasievoll Gott einem hilft. Eigentlich immer anders, als wir dachten, dass er helfen könnte. Meistens ganz unvermutet, oft nach langer Wartezeit. In Jesus ist die ganze Fülle Gottes da. Und diese ganze Fülle Gottes will in Jesus in ihrem Leben Wohnung machen. Sie müssen nur die Türen ganz weit aufmachen und ihn, ihren Heiland Jesus, aufnehmen und sich ganz fest an ihm halten. Amen. Und nun singen wir vom Lied »Fröhlich soll mein Herz springen«, 27, die Verse 7 bis 9. Du unser Herr und Heiland, Jesus Christus, wir merken erst, wie arm wir sind, wenn du uns jetzt die ganze Fülle Gottes bringen willst. Und da möchten wir dich nur bitten, dass du ganz von uns Besitz ergreifst. Tritt hinein in unsere Leere, in unsere Armut, in unsere Schwäche. Wir können oft gar nicht glauben. Oft können wir gar nicht treu sein. Und das ist uns leid, dass wir auch vor dir so viel versäumen. Und wir wissen, dass du Vergebung bereit hast. Aber wir wollen jetzt zu dir kommen, damit wir ganz neu deine Kraft erfahren und dass es bei uns allen gilt, in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Wir bitten dich auch ganz besonders für so viele Angefochtene und Leidende und Sterbende. Geh du ihnen nach und lass sie das erkennen und entdecken. Und gib auch in unserer Kirche eine immer neue Umkehr, eine Hinwendung zu dir hin, dass man nichts anderes sucht als dich allein und reich ist in dir, dass man keine Ersätze sucht. Ach, lass doch in deiner ganzen Christenheit dein Evangelium wieder so laut ertönen, dass die vielen Verzweifelten und Mutlosen zu dir kommen können, zum Glauben an dich kommen und gerettet werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun singen wir vom Lied 28 noch den 9. Vers. Über diese Weihnachtszeit hinweg und auch das neue Jahr brauchen Sie den rosa Notizenzettel, der hinten aufliegt, damit Sie über unsere Gottesdienste informiert sind. Am Silvesterabend haben wir um 18 Uhr einen Gottesdienst und dann getrennt, aber anschließend das Abendmahl, nicht das hineingenommene Abendmahl. Wir haben noch einige dieser Weihnachtsschallplatten von Martin Mast und den Wasserträgern, wenn jemand noch was sucht. Auch noch, ich glaube, ein oder zwei von der Hella Heitzmann und noch eine andere Platte mit Weihnachtsliedern, wenn Sie gerade noch dran interessiert wären, an dieser Seite am Büchertisch. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für die Aktion Brot für die Welt bestimmt. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Dieter Bayer, 62 Jahre, Kaufmann, Bobserwaldstraße 62. Nein, Bobserwaldstraße 27 ist das, oder 29. Und Frau Ingeborg Kammer, 46 Jahre, Feuerbach, Wienerstraße 302. Am Beerdigungstag war in der Losung ihr Konfirmationsspruch. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn und verkündige sein Tun. Und nun gehen wir auch in diesen Christfesttag hinein unter der segnenden Hand unseres Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.